Ja, Herr, komm in mir wohnen. Das haben wir gerade gesungen. Zeile von Gerhard Terstegen. Und das ist im Grunde genommen auch der Start für meine Predigt heute am Pfingstsonntag. Herr, komm in mir wohnen. Was passiert da, wenn Gott in mir Wohnung nimmt, wenn Gott in mir wohnt? Und wie geschieht das? Auf welche Weise? Paulus hat das beschrieben im Römerbrief. Ein Kapitel, das sich insbesondere mit dem Wirken und den Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben befasst, ist das Kapitel 8. Ich kann das ganze Kapitel, wäre schön, wenn wir dafür Zeit hätten, aber ich fürchte, manche unter uns würden unruhig werden. Also ich nehme 7 oder 8 Verse heraus, von Vers 7 an lese ich mal bis Vers 14, was Paulus da schreibt, was passiert, wenn der Mensch vom Heiligen Geist ergriffen wird. Von unserem Wesen her, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen finden. Nun aber ist Gottes Geist in euch und ihr seid nicht länger der Herrschaft eures sündigen Wesens ausgeliefert. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Leib wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch als seine Kinder angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder, müssen wir nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tode ausgeliefert. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet. Und du wirst leben. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Also das ist schon sehr kompakt geschrieben. Papier damals war knapp, musste es sich kurz fassen. Ich brauche mich nicht ganz so kurz zu fassen und versuche das im Folgenden in 6 Punkte werden, das zu entfalten. Wir können das auch so Schritt für Schritt hier verfolgen mit dem Tageslichtprojektor. Ich will einmal sagen, was der Heilige Geist bewirkt. So die Überschrift wäre schon, ist der neue Mensch. Und ich weiß nicht, ob wir uns alle danach sehen. Ich habe so ein Gefühl, das ist ja immer so ein bisschen abhängig, was auch so gesellschaftlicher Wandel ausmacht. Die Frage nach einem neuen Menschen, brauchen wir einen neuen Menschen? Manchen genügt schon eine neue Regierung oder so. Sie sagen, das wird schon genügen, damit es uns besser ging. Die Bibel geht da tiefer. Und ich bin froh, wir haben die vergangene Woche auch an den Schulen, ich bin ja an der Hermann-Hesse-Schule als Lehrer, ging es auch um das Thema letztlich der neue Mensch. Das wurde zwar nicht so formuliert, aber unser erster Punkt, den man jetzt sehen kann, der wurde sehr stark formuliert. Die Frage eben, haben wir aus unseren Fehlern gelernt? Aus der Vergangenheit, der deutschen Vergangenheit. Die hat nämlich in der letzten Woche und vielleicht schon die Woche davor eine große Rolle gespielt. Ja, da wurde also einmal wurden sehr viele Bilder des Zweiten Weltkriegs gezeigt. Wie schauerlich das war, das zerstörte, die Zerstörung, die überall abzulesen war. Und Frage ist, haben wir aus diesen Fehlern gelernt? Dann wurde ein Mahnmal in Berlin enthüllt, seiner Bestimmung übergeben. Der Holocaust wurde vielfache Weise thematisiert. Auch die Schüler haben diese schrecklichen Bilder gesehen, der Judenverfolgung, Bilder der Konzentrationslager in Deutschland. Und die Frage ist, haben wir aus diesen Fehlern gelernt? Und ich weiß es nicht, aus welcher Intention heraus solche Bilder gezeigt werden. Ich habe auch jetzt wenig Gelegenheit gehabt, einmal die Lehrer danach zu fragen. Wäre sicherlich noch eine Frage wert, mal zu fragen, warum zeigt ihr das den Schülern? Was versprecht ihr euch davon? Ist das aus Abschreckung? Und denkt ihr, wenn man nur abschreckende Bilder in Hülle und Fülle sieht, dann bewirkt das etwas im Menschen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wenn wir diese Bilder sehen, dann stellt sich die Frage noch viel deutlicher, noch viel vehementer. Haben wir aus den Fehlern gelernt? Oder man kann auch sehr viel grundsätzlicher fragen. Ist der Mensch überhaupt in der Lage, aus seinen Fehlern zu lernen? Es wäre doch schön, oder? Wenn man mal unsere Alltagssituationen anbelangt, wenn Menschen aus ihren Fehlern lernen könnten. Ich denke, da würden nicht so viele Ehen zerbrechen. Ja, wenn die Männer aus ihren Fehlern lernen würden. Ja, da würde manche Frau sagen, das wäre der Durchbruch. Vielleicht auch in umgekehrter Folge, wenn Frauen aus ihren Fehlern lernen würden. Wenn Kinder, unsere Kinder aus ihren Fehlern lernen würden, wäre doch eine prima Sache. Schüler würden mir auch zustimmen, da bin ich ganz sicher, wenn sie aus ihren Fehlern lernen würden. Besonders ärgerlich sind eben die Fehler, die man ein zweites Mal macht, nicht nur als Schüler. Und nun hören wir das, was Paulus der Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und das ist sehr ernüchternd, weil Paulus schreibt, von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen. Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, und auch gar nicht erfüllen können. Ja, und das sagt uns nur die Bibel. Ich glaube, das sagt uns in dieser Deutlichkeit, sagt uns das keiner. Nicht einmal im Zusammenhang mit all den schrecklichen Bildern dessen, was da vor 60 oder 70 Jahren in Deutschland passiert ist. Wir können das auch gar nicht. Wir können das auch gar nicht. Vielleicht wollen wir das. Vielleicht ist das genau unsere Not. Die Not in unserem eigenen Leben, die Not in unseren Familien, die Not in Deutschland. Wir wollen das vielleicht aus unseren Fehlern lernen. Wir wollen vielleicht besser werden. Wir haben das wirklich ganz tief in uns, diese Sehnsucht. Aber wir können es nicht. Das ist das, was Paulus hier anspricht und sagt, wir können das gar nicht. Das ist schon hart. Nicht wahr, wenn man uns sagen würde, du kannst das, du musst dich nur anstrengen, dann würden wir es ja vielleicht nochmal versuchen. Und vielleicht leben auch viele so, dass sie sagen, ja, ich muss es nur ein bisschen stärker versuchen. Und dann kommt der neue Mensch schon irgendwie zutage. Vielleicht ist das für viele auch der Alltag, dass sie sagen, ich versuche das noch mehr, noch stärker, mich da hinein zu knien, um ein neuer Mensch zu werden. Aber es ist nicht die Antwort, die Paulus gibt. Es ist nicht so, dass er sagt, Leute, ihr müsst euch anstrengen. Es hat einer gesagt über Römer 8, ist mir vorher so auch nicht aufgefallen, in diesem Kapitel, da ist keine einzige Aufforderung. Ja, sonst, also schreibt Paulus schon auch von Aufforderungen, ja. Mach dies, lass das und so weiter. Hier in diesem Kapitel über den Heiligen Geist ist keine Aufforderung. Nichts, was darauf hindeutet, dass jetzt wir dran wären, diesen neuen Menschen ins Leben quasi zu rufen. In der Technik ist das ja so, wenn wir entdecken, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann machen wir uns auf die Fehlersuche. Also wenn unser Auto jeden Morgen nicht anspringen würde und wir müssten es jeden Morgen anschieben, ja, dann wären wir die Ersten, die sagen würden, also es gibt ja die gelben Engel oder wen auch immer, die Werkstatt ums Eck und da muss das Auto hin. Und dann wird der Fehler gesucht, hoffentlich auch gefunden. Also da sind wir sehr schnell dabei, in diesen ganzen technischen Bereichen nach Fehlersuche Ausschau zu halten. Und wie ist das bei Menschen? Also wir wissen vielleicht, ja, der neue Mensch, der lässt auf sich warten und kommt irgendwie nicht zutage. Aber machen wir uns auch die Mühe zu schauen, woran liegt das eigentlich? Warum ist der Mensch so, wie er ist? Warum ist der Mensch so grausam? Und das wussten schon die alten Lateiner, als sie sagten, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Homo hominis lupus, oder? So ähnlich. Wissen wir schon ganz lange, aber irgendwie macht sich keiner so richtig an die Fehlersuche. Und wenn? Naja, wenn, dann wird der Fehler aber beim anderen gesucht. Das ist irgendwie anscheinend schon noch so ein bisschen Rest ist schon da, dass wir sagen, also irgendjemand muss ja verantwortlich sein. Und dann können wir von den ersten Seiten der Bibel an, können wir das nachverfolgen und sehen, der Fehler, den suchen wir schon, aber natürlich bei den anderen. Und da sind wir ganz gut drin und groß drin. Wobei, ich habe so überlegt, ob in unserer Gesellschaft da nicht so eine gewisse Lässigkeit, um nicht zu sagen auch Faulheit, eingetreten ist. Ich habe so manchmal den Eindruck, wir machen uns gar nicht mehr auf die Suche nach den Fehlern beim anderen. Nicht mal mehr das machen wir, das ist schon so anstrengend, sondern wir machen einfach Augen zu. Ach, egal. Ja? Wir hatten letzte Woche Hauskreis, bei uns im Hauskreis hatte jemand gesagt, wir sind so eine Wegschaugesellschaft geworden. Ja, so eine Wegschaugesellschaft, meine Güte. Nehmen wir nicht so ernst. Ja, da macht man gar keine Fehlersuche mehr, auch nicht beim anderen, sondern macht gleich die Augen zu und sagt, lass doch. Das kann dann sich hinein, diese Haltung in der Gesellschaft, ja, die kann sich hinein auswirken, bis eben in unsere Familien, bis in die Erziehung, lass doch. Ja, regt sich schon lange keiner mehr drüber auf. Sehe ich auch in der Schule, bei den Verhaltensweisen der Schülern. Und ich ertappe mich selber dabei, Augen zu, ach, lass doch. Wer wagt eigentlich den Vergleich mit den Besseren, mit denen, die neu geworden sind? Wagen wir das? Paulus, die Bibel sagt, der Mensch hat quasi einen Konstruktionsfehler. Der Mensch ist fehlerhaft. Und es ist interessant, dass Paulus das sehr allgemein fassen kann. Und er schließt sich auch mit ein. Er sagt in diesem ersten Vers, den ich verlesen habe, wir Menschen lehnen uns gegen Gott auf. Und auf Vers 8 sagt er noch, so wie wir sind. Das ist ganz interessant, da spricht er vom Wir, später raus dann nicht mehr. Aber hier spricht er vom Wir, da wo es um dieses Auflehnen gegen Gott geht, da schließt er alle Menschen mit ein. Und das ist auch typisch Bibel. Die macht eben keinen Unterschied zwischen den Menschen, wenn es daran geht, was den Konstruktionsfehler, wenn ich das mal so nennen darf, anbelangt. Es ist unabhängig von Rasse. Kann ich sagen, ja, da ist bestimmte Leute, bestimmte Rasse, die sind besonders fehlerhaft. Auch nicht ein bestimmtes Geschlecht, also das verbietet sich von der Bibel her zu sagen, die Männer, die Frauen. Das sind alle Menschen gemeint. Und das ist auch nicht der soziale Status. Arm oder reich oder Nord oder Süd in unserer Welt, sondern alle. Und so wie es Paulus formuliert, ist es besonders deutlich, wir. Und dann ist er selber mit eingeschlossen. Wir alle leiden unter diesem Konstruktionsfehler. Wir sind fehlerhaft. Woran liegt der Konstruktionsfehler eigentlich des Menschen? Verrät uns das Paulus. Worin liegt der Konstruktionsfehler? Und er sagt, der Konstruktionsfehler liegt darin, dass ihr den Geist Gottes nicht habt. Gott nicht in euch wohnt. Da scheint irgendwie was nicht zu funktionieren, wenn der Mensch ohne Gott lebt. Und das sehen wir von den ersten Seiten der Bibel an. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott, für sich. Der Egoismus siegt. Wir wollen sein wie Gott. Und dann ist der Konstruktionsfehler da. Der Mensch ohne Gott. Das ist der Konstruktionsfehler. Der Mensch ohne Gottes Geist. Dann funktioniert er nicht richtig. Dann geht was schief. Meine Frau und ich hatten mal in Darmstadt, wo wir gewohnt hatten, eine relativ kleine Wohnung oder zumindest keinen Keller gehabt und wir mussten überlegen, wohin mit der Waschmaschine. Da war dann etwas Platz im Bad gewesen und dann wollten wir eine Waschmaschine haben, die also alle Funktionen quasi in sich vereinigt. Ja, es gibt so Waschmaschinen, die sind so kombinierte Waschtrockner, ja, die können waschen und trocknen. Das war eine ganz besondere Maschine, die konnte weder waschen noch trocknen, aber hatte viel Geld gekostet. Und wir haben dann eine Zeit lang hatten wir noch Handwerker bei uns zu Besuch, Kundendienst und so. Die haben auch den Kundendienst dann mal ausgewechselt, das hilft ja manchmal auch schon, aber in dem Fall nicht. Und bis es dahin kam, dass halt die Waschmaschine ausgewechselt worden ist. Und ich habe es überlegt, ja, dass manchmal ist das so, ja, dass man sagen muss, das Ding muss zurück zum Hersteller, da gibt's nun gar nichts anderes. Also man kann da vieles versuchen, und hilft aber nichts. Und wir kamen dann irgendwann drauf, also das Ding muss zurück zum Hersteller. Und das war nicht zu reparieren. Und ich meine, das ist ein ganz gutes Beispiel auch für den Menschen. Ja, man kann sagen, naja, vielleicht braucht es nicht irgendwie wirklich den neuen Menschen, ja, völlige Auswechslung, sondern vielleicht reicht es schon so ein bisschen zu reparieren. Ich denke oft, dass unsere Zeitschriftenwelt, ja, so war die letzte Woche beim Arzt gewesen und dann guckt man manchmal so in die Frauenzeitschriften, die liegen da immer rum, so für sie oder weiß ich was. Und das hat immer so den Anschein, dass es nur so eigentlich Bereiche des Lebens braucht, die müssten erneuert werden. So der Gesundheitsbereich natürlich vorneweg, ja, der müsste erneuert werden. Modebereich, der müsste vielleicht erneuert werden. Vielleicht sogar der Partner müsste erneuert werden, ja. Oder so in dieser Richtung geht das immer. Und dann wenn dieser Bereich erneuert ist, dann wäre das Leben wirklich lebenswert und läuft in eine gute Richtung. Also das ist die Botschaft der Frauenzeitschriften. Das ist aber nicht die Botschaft der Bibel, sondern die Botschaft der Bibel ist zurück zum Hersteller. Wir müssen zurück zum Hersteller. Wir müssen uns klar sein, wie wir funktionieren als Menschen. Und dass wir als Mensch nicht ohne Gott funktionieren. Und zwar nicht nur so an diesen Gott glauben in dem Sinne, dass ich weiß, quasi so wie ich über den Kundendienst Bescheid weiß oder weiß, wer der Hersteller meiner Waschmaschine ist, das hilft noch nichts, ja. Sondern es braucht wirklich die Kompletterneuerung, die komplette Auswechslung. Ich brauche den Kontakt zum Hersteller. Und der Hersteller, das sagt uns Pfingsten und das sagt Paulus hier, dieser Gott, der will nicht nur für uns da sein, sondern der will in uns sein. Paulus benutzt das Wort, dass er sagt, Gott wohnt in euch. Also wenn ich nochmal den Technikbereich bemühen darf, dann fällt mir als einzige Anschauung dafür ein, so das ist so wie eine Batterie, ja. Also es gibt ja Geräte, batteriebetriebene Geräte und da kann ich viel rummachen. Wenn die Batterie aber fehlt oder zu Ende geht, dann funktioniert das nicht mehr. Und in dem Sinne, sage ich mal, dieses in uns sein. Ja, jeder stelle sich mal so eine Batterie vor, in sich. Und wenn die nicht mehr aufgeladen ist, vielleicht noch besseres Beispiel, so eine aufladbare Batterie, dann braucht es, also einmal brauche ich diese Batterie und sie muss natürlich auch aufgeladen sein. Das ist so ein Stück weit das Bild. In der Zeit des Paulus gab es noch keine Batterien. Der hat sich eines anderen Bildes bedient. Im Epheserbrief an die Gemeinde in Ephesus schreibt er mal davon, so im Lutherdeutsch heißt das, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also da ist das Beispiel genannt und das kennen wir ja vielleicht auch. Nicht unbedingt, will ich jetzt nicht sagen aus eigener Anschauung, was es heißt, sauft euch voll Wein. Aber dass es sozusagen etwas braucht, was in mir dann seine Wirkung entfaltet. Und da ist es natürlich eine negative Wirkung. Und Paulus sagt dann, statt dieser Wirkung des Weines, lasst euch doch lieber, jetzt sage ich es mal so, vom Heiligen Geist berauschen. Oder wieder in unserem technischen Bild, lasst euch die Batterie Gottes einlegen und aufladen, damit ihr, ja, so wie es die Batteriewerbung sagt, Power habt. Zurück zum Hersteller. Batterie einlegen lassen. Und jetzt Power. Ja, das ist so eine neue Dynamik, die da plötzlich ins Leben kommt. Und von der Paulus auch hier berichtet. Und zwar sehr drastisch. Eigentlich den drastischsten Beweis anführt. Er sagt, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Er will deutlich machen, was ist das für eine Kraft, wie viel Power hat dieser Heilige Geist? Und dann führt er nicht irgendetwas an. Wir haben vorhin gehört aus Lukas 10, was die Jünger anführen konnten. Die konnten sagen, das ist wirklich eine Power, mit der du uns ausgerüstet hast, eine große Kraft, mit der du uns ausgerüstet hast. Und sind sogar die Dämonen, sind sogar vor uns geflohen. Das ist die Kraft. Aber Paulus setzt noch eins drauf und sagt, wenn ich euch die Kraft und die Möglichkeiten des Heiligen Geistes einmal demonstrieren darf, dann erzähle ich euch davon, was dieser Heilige Geist im Leben Jesu getan hat. Und zwar hat er den toten Jesus wieder lebendig gemacht. Und ich denke, das ist die absolut beste Nachricht von Pfingsten. Ja? Ich weiß nicht, wie ausgepowert wir uns fühlen, wie tot wir uns fühlen. Und der Heilige Geist, sagt Paulus hier, hat die Kraft, euren sterblichen Leib wieder lebendig zu machen. Er wohnt ja in euch. Und das scheint auch, der Heilige Geist ist so eng mit mir verbunden, dass er das bewirken kann. So wie wenn ich eben, nehmen wir nochmal das Bild vom Wein, wenn ich diesen Wein, mich am Wein berauscht habe, er wird seine Wirkung entfalten und ich muss warten sozusagen, bis ich kann diese Wirkung nicht mehr verhindern. Und so wird der Heilige Geist, wenn er von einem Menschen oder wenn er in einen Menschen kommt, einen Menschen erfüllt, wird er diesen Menschen auch neu und lebendig machen. Eine ganz neue Dynamik, geisterfüllt zu sein. Ich will das mal anschaulich machen. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, da war ich in der Nähe von Stuttgart. Gibt es eine große Gemeinde, manche sagen, es ist eine charismatische Gemeinde, die biblische Glaubensgemeinde. Die hatten eine Zeltevangelisation oder Zelttage. Und dieses Zelt war aufgestellt und wir haben dort einen Gottesdienst besucht. Und das war für mich ein sehr bewegendes Erleben, weil ich dort sehr unmittelbar das Wirken dieses Heiligen Geistes erlebt habe. Bis dahin, dass ich es gespürt habe. Und das kann ja auch nicht anders sein. Wenn dieser Heilige Geist in der Lage ist, Tote aufzuerwecken, bin ich überzeugt davon, ist er auch in der Lage, in uns etwas zu bewirken. Er muss es ja quasi etwas in uns bewirken. Und das tut er eben auch heute schon. Auf die eine oder andere Weise, als ich in dieses Zelt gekommen bin, war ich, in dem Zelt war sozusagen, hat noch nicht der Gottesdienst angefangen, muss ich fast ein bisschen vorstellen wie bei uns. Die Band, gab eine Band, die war schon am Spielen. Manche sangen schon Loblieder, Anbetungslieder. Und es war zu spüren in diesem Zelt etwas von der Gegenwart Gottes. Und ich fühlte mich ergriffen von Gott. Und ich weiß, dass ich so in mir dachte, was für ein heiliger Ort das ist. Und noch beim Hineingehen, durchs Zelt gehen, habe ich gespürt, ich muss schon mit den Tränen kämpfen. Und das war für mich so ein unmittelbares Wirken des Heiligen Geistes, zu spüren, Gott ist in diesem Zelt gegenwärtig. Und jetzt vorzustellen, dass dieser Gott, der hier gegenwärtig ist, von dem wir gerade gesungen haben, Gott ist gegenwärtig, zu sagen, komm in mir wohnen, was das bewirkt. Und ich glaube, es bewirkt einiges. Es bewirkt eben eine Sehnsucht nach Heil, nach Erneuerung. Es bewirkt eine Sehnsucht danach, heilig zu sein, so wie Gott heilig ist. Und eben keine Fehler mehr zu begehen. Und sagen zu können, ich kann mit erhobenen Hauptes Gott begegnen. Das ist die Sehnsucht, die da wach wird. Ergriffen zu werden von der Gegenwart Gottes. Und zu sagen, Herr, komm in mir wohnen. Aber es bewirkt noch mehr. Es muss nicht so ein körperliches Ergriffensein sein. Aber es gibt dieses körperliche Ergriffensein. Auch Jesus, hören wir in Lukas 10, war plötzlich vom Heiligen Geist ergriffen und betete voller Freude. Ich weiß nicht, wie wir beten. Man kann anscheinend unterschiedlich beten. Man kann beten, in relativer Gelassenheit und äußerlich ohne besondere Kennzeichen. Manche beten, weil sie traurig sind. Und hier von Jesus hören wir in Lukas 10, Jesus war ergriffen vom Heiligen Geist und betete voller Freude. Wirkt sich aus, der Heilige Geist. Aber wirkt sich noch anders aus. Und das schreibt Paulus hier in den letzten Zeilen. Dann sagt er, das Erste ist, was er sagt, liebe Brüder, wir müssen nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen. Wir werden unabhängig. Unabhängig vom Ego. Das, was den Menschen kaputt macht, nämlich sein Ego, sein Egozentrismus, sein Egoismus, das wird hier überwunden. Ich werde unabhängig von meinen Wünschen und dem Verlangen. Und ich glaube sogar, dass das in gewisser Weise proportional ist, also zusammenhängt. In dem Maße sozusagen, wie ich mich abhängig mache von Gott, in dem Maße werde ich unabhängig von meinem Ego, von meinem Selbst, von meiner Selbstsucht. Ich werde auch angstfrei. Paulus sagt, wer seinem Wesen, seinen Wünschen und Verlangen der alten menschlichen Natur nachfolgt, der ist dem Tod ausgeliefert. Und auf der anderen Seite gilt, wer sich aber Jesus ausliefert, wer ihm gehört, in dem werden all diese selbstsüchtigen Wünsche getötet, sagt Paulus. Nicht ich werde getötet, sondern eben die Selbstsucht wird getötet und ich werde leben. Das darf ich wissen. Wenn ich zu Christus gehöre, darf ich angstfrei leben. Und ich erlebe das auch, das sage ich schon so pointiert einmal, dass in einer charismatischen Gemeinde oft Menschen angstfrei sind, sehr lebendig sind und auch sehr entschlossen sind, ihr Leben für Gott einzusetzen. Komme, was da wolle. Komme, was da wolle. Also ich sage das mal so, weil ich es einfach so erlebt habe. Ich habe mehr charismatische Gemeinden gesehen, die auf die Straße gegangen sind. Vielleicht sich manchmal, jemand hat von mir gesagt, ich hätte mich letzte Woche zum Affen gemacht beim Konfirmationsgottesdienst. Ich weiß nicht, wer es beurteilen kann. Aber ich wollte sagen, also da gibt es schon Leute, die sich auf der Straße in dem Sinne zum Affen machen. Aber die haben keine Menschenfurcht mehr, weil sie sagen, ich bin so von Gottes Geist ergriffen und ich möchte diesen Gott, diesen Jesus den Menschen nahe bringen, koste es, was es wolle. Angstfrei. Was kann mir noch Angst machen, wenn ich weiß, dass selbst der Tod keine Macht mehr über mich hat? Dass ich, wenn ich Jesus habe, eben auch über den Tod hinausblicken darf. Und das Letzte, was ich schon angesprochen habe, ist, dass es eine Begeisterung gibt. Begeisterung von Gott. Die Jünger, die kamen zurück, nachdem Jesus sie ausgesandt hatte in die Städte und Dörfer Israels und sie beauftragt hatte, verkünde, dass Gott sein Reich bald aufrichten wird. Und sie haben das getan mit vielen Zeichen und Wundern. Und sie kamen begeistert zurück, heißt es bei Lukas. Begeistert zurück und erzählten ihm, was alles passiert war. Und Klammer auf, Jesus sagt allerdings auch dann, freut euch nicht darüber. Ich weiß, dass der Heilige Geist solch eine Kraft hat. Ich weiß, dass der Heilige Geist in der Lage ist, Menschen zu erneuern. Aber freut euch vor allem darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, eingetragen sind. Das soll unser Fokus bleiben, unsere Ausrichtung bleiben. Der letzte Punkt, eine neue Programmierung. Manch einer mag sagen, wenn ich denn nun so bete und sage, Jesus, der erste Schritt wäre, Jesus, ich will dich haben. Ich brauche dich. Ich brauche dich, weil du die Schuld wegnimmst, die zwischen Gott und mir steht. Und wenn ich dann mit diesem Jesus auch den Heiligen Geist habe und wenn ich dann singe, so wie es, oder bete, so wie es Terstegen formuliert hat, Herr, komm in mir wohnen. Und dann kommt er in mir wohnen und prägt mich, verändert mich, macht mich völlig neu. Wo bleibe ich denn da? Werde ich dann nicht zur Marionette oder zum Roboter? Der Heilige Geist mich ergreift. Und meine Erfahrung ist, dass, und das ist auch die Erfahrung, die Paulus macht und die er auch in vielen Stellen weitergibt, dass er sagt, wenn wir versklavt sind, ja, dann sind wir es durch die Sünde. Ohne Gott, ohne Jesus, da muss ich das tun, was ich nicht will. Schreibt er ein Kapitel vorher in Römer 7. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann befreit er mich davon. Also wenn jemand eine Marionette ist, dann ist es der Mensch, der noch ohne Gott lebt, in der noch nichts vom Heiligen Geist erfahren und erlebt hat. Aber wenn ich bete, Herr, komm in mir wohnen, dann werde ich es erleben, dass Gott mich frei macht von denen Dingen, die mich gefangen halten. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass Paulus das so formuliert, wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, der ist ein Kind Gottes. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Und das heißt, ich werde in Gottes Fußstapfen treten und das heißt zuletzt, ich werde diesem Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel von Pfingsten. Das Ziel von Pfingsten ist, dass der Mensch erneuert wird und wir, die wir Jesus folgen, ihm immer ähnlicher werden. Und die Voraussetzung dafür ist der Heilige Geist und das ständige Gebet darum, Herr, komm in mir wohnen, leite mich, lenke meinen Sinn, meine Gedanken auf dich hin und auf das, was du durch mich tun möchtest. Soweit.